1. Mose 1, die Verse 3 bis 8. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der zweite Tag.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 30 Jahre deutsche Einheit haben wir gestern begangen. Ich denke, als gute Staatsbürger haben wir das alle ganz bewusst getan. Und als Gemeinde Jesu Christi können wir uns diesem Datum gar nicht entziehen. Denn wir leben ja mitten in unserem Volk und wir wirken dort hoffentlich, wie Jesus gesagt hat, als Salz der Erde und als Licht der Welt. Und deshalb sind wir Christen in doppelter Hinsicht zu Zeitzeugen berufen. Einmal, dass wir der jeweils nächsten Generation erklären, wo wir herkommen. Also wie wurde in Deutschland gedacht? Wie sah Deutschland aus vor 30 Jahren? Wie waren die politischen, die gesellschaftlichen Verhältnisse? Viele, auch aus unserer Mitte, haben damals ja noch gar nicht gelebt oder waren gerade erst geboren. Also Zeitzeuge heißt Zeugnis ablegen über die Vergangenheit. Und es heißt dann zum Zweiten aber auch Zeugnis ablegen für die Gegenwart. Dass wir unserer Zeit, unseren Zeitgenossen als Zeugen Jesu bezeugen, dass sie heute im Angesicht eines lebendigen Gottes leben, was den meisten ja gar nicht bewusst ist. Wir müssen sie und dürfen sie daran erinnern, dass es wahr ist, was wir eben gesungen haben. Gott ist da. Also doppelte Zeitzeugenschaft. Und wenn wir die Situation Deutschland 2020 verstehen wollen, ist es, denke ich, erhellend, was wenige Jahre nach dem Mauerfall ein einflussreicher Politiker damals schrieb. Er hat den Einigungsvertrag mit ausgehandelt, war damals Vorsitzender der größten Fraktion im Bundestag und er galt als Anwärter auf die Kanzlerschaft. Wolfgang Schäuble schrieb in seinem Buch Und der Zukunft zugewandt 1994, er forderte eine Rückbesinnung auf unsere nationale Identität. Man müsse begreifen, dass die Nation nach wie vor die ausschlaggebende Schutz- und Schicksalsgemeinschaft sei, schreibt Wolfgang Schäuble 1994, die auch ein Recht auf Selbstbehauptung habe. Diese Gemeinschaft könne aber nur stehen, wenn man bestimmte Fehlentwicklungen korrigieren würde. Und zu diesen Fehlentwicklungen zählte Schäuble damals die Durchsetzung einer individualistischen Kultur im Namen der Selbstverwirklichung und Emanzipation. Und zu dem, was zu korrigieren sei, zählte er auch den Verfall der Familie. Und er meinte damit mit Familie das, was die Bibel mit Familie meint. 26 Jahre später hat man sich von diesen Zielen weiter denn je entfernt, obwohl der damalige Verfasser immer noch an führender Stelle als Bundestagspräsident Einfluss nimmt. Und was uns als Christen besonders schmerzt, ist die systematische Zerstörung der Familie. Also der Verfall der Familie wurde nicht gestoppt, sondern er wurde durch staatliche Maßnahmen, muss man leider sagen, eher beschleunigt. Auch dadurch, dass die Familie in ihrem Wesenskern umgedeutet wurde, Stichwort Ehe für alle. Und jüngster Baustein in diesem Zerstörungswerk ist der pünktlich jetzt zur Jubiläumswoche erschienene Gleichstellungsbericht des Familienministeriums. Interessant, die Sprache, der man sich bedient, da heißt es, es sei notwendig und zumutbar, dass Jungen zurückstehen, Verzicht leisten, auch einfach mal die Klappe halten. So werden also Jungen und Männer vom Bundesfamilienministerium angefordert. Stellen Sie sich vor, das hätte ein männlicher Familienminister über die Mädchen und Frauen gesagt, sie sollten einfach mal die Klappe halten, der wäre nach 3 Tagen schon nicht mehr im Amt gewesen. Und dann wird der berühmte Satz von Simone de Beauvoir zitiert, man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht. Und das gelte gleichermaßen auch für die Jungs und für die Männer. Also das heißt, das hat nichts mit Schöpfung zu tun, nichts mit Identität zu tun, ob einer Mann ist oder Frau, sondern es ist nur eine Frage der gesellschaftlichen Prägung. Und dann bei den Leitzielen wird unter anderem Folgendes genannt, und da müssen wir sehr genau zuhören. Fehlanreize für das traditionelle Ernährermodell müssten beseitigt werden. Verstehen Sie? Das heißt, es muss alles getan werden, um es den Familien schwer zu machen, bei denen die Mutter zu Hause bleibt, um für die Kinder zu sorgen. Das Ernährermodell, also dass der Vater das Geld verdient, ist ein Fehlanreiz. Und der muss, so will es das Familienministerium, irgendwie beseitigt werden. Also der Staat soll jenen möglichst viele Steine in den Weg legen, die ein Modell leben, bei dem die Mutter zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert. Das ist eine Kampfansage an das biblische Menschenbild und an das christliche Familienverständnis. Und das ist auch Deutschland im 30. Jahr seiner wiedergewonnenen Einheit. Was damals in der DDR galt, wird heute über das ganze Deutschland verbreitet. Und liebe Geschwister, niemand ist dadurch mehr herausgefordert als die Gemeinde Jesu Christi. Deswegen müssen wir wissen, was hier geschieht. Und die Frage ist nun, was haben wir zu bieten? Was haben wir in der Hand, um dagegen zu halten? Tradition allein hat keine ausreichende Kraft. Tradition wird früher oder später immer vom Sturm der Ideologien hinweggefegt. Unser Trost und auch unsere Handlungsvollmacht liegt in dem Schöpfungsbericht. In dem Schöpfungsbericht, mit dessen Studium wir ja vor wenigen Wochen begonnen haben und dessen Studium wir heute fortsetzen. In dem Menschenbild, das uns Gott in seinem Wort zeigt. Denn diese göttliche Mitteilung des Schöpfungsberichts, die garantiert uns eine Wahrheit, die jeder Ideologie standhält. Egal aus welchem Ministerium diese propagiert wird oder von welchen anderen Quellen und Stellen. Der Schöpfungsbericht beschreibt die Grundbedingungen unserer irdischen Existenz. Der Schöpfungsbericht zeigt die Wirklichkeit auf, die wirkliche Wirklichkeit, in der jeder Mensch lebt und der sich kein Einzelner entziehen kann. Wir haben diese ersten Verse gehört, 1. Mose 1, 1 bis 8, und wir haben in den ersten beiden Predigten bisher die Verse 1 bis 5 ausgelegt. Ich will den Anfang noch einmal zitieren. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und dann das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und dann kommt der zweite Schöpfungstag. Gott sprach, es werde eine Feste oder eine Ausdehnung zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste und es geschah so. Wollte man das alles auf einen Satz bringen, könnte man sagen, auf dieser Erde leben alle unter Gottes Himmel. Das ist auch der Titel unserer Predigt heute Morgen. Leben unter offenem Himmel. Und zwar alle. Diese Welt ist Gottes Welt. Der Kosmos verdankt sich ihm. Der blaue Planet Erde gehört ihm, Leben unter offenem Himmel. Und das gilt auch für jene Menschen, die Gott ablehnen. Das gilt auch für jene, die sein Lebenskonzept aktiv bekämpfen und versuchen, es durch Ideologien zu zerstören. Jesus hat gesagt in der Bergpredigt Matthäus 5, 45, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und das müssen wir uns am Erntedanktag heute bewusst machen. Auch Atheisten profitieren von dem Segen, den wir heute am Erntedanktag feiern und für den wir Christen gewissermaßen stellvertretend Gott unsere Loblieder singen. Auch Gottesleugner ernähren sich von den Früchten, die auf Gottes Feldern wachsen. Auch Genderpropagandisten profitieren von dem Immunsystem, mit dem der Schöpfer ihren weiblichen oder männlichen Körper ausgestattet hat. Auch Götzenanbeter dürfen weiter atmen, weil der wahre Gott die Stabilität unserer Atmosphäre erhält. Das heißt, wir können uns seinem Einfluss gar nicht entziehen. Ein atheistisches Universum würde nicht funktionieren. Es wäre niemals zustande gekommen. Kaum einer hat diesen Befund treffender formuliert als der amerikanische Astronom, NASA-Wissenschaftler Robert Jastrow. Er, der sich selbst als einen Agnostiker bezeichnet, also als jemanden, der behauptet, man kann über Gott und den Sinn des Lebens eigentlich nichts wissen. Es ist alles im Dunkeln, man kann gar nichts wissen. Und dieser Astronom hat ein spannendes Buch geschrieben, God and the Astronomers, Gott und die Astronomen. Und darin beschreibt er diese erschütternde Entdeckung, über die wir neulich auch schon sprachen, in der modernen Physik, dass die Welt einen Anfang haben muss. Und einen Anfang, der sich der wissenschaftlichen Forschung direkt entzieht. Und er sagt, es war ein Schock für die Wissenschaft, das nun im Gefolge der Arbeiten Einsteins und anderer zu erkennen. Und er schreibt, in der Wissenschaft gibt es einen religiösen Glauben. Jede Wirkung hat eine Ursache, nur unsere Existenz nicht. Sie allein ist eine Wirkung ohne Ursache. Dieser religiöse Glaube des Wissenschaftlers wird nun durch die Entdeckung verletzt, dass die Welt einen Anfang hat. Und er sagt, für viele war das ein Trauma. Und es hat zu dem geführt, was Wissenschaftler Denkverweigerung nennen. Also das kann nicht sein und es darf auch einfach nicht sein. Und Jastrow beschreibt diese Entwicklung sehr ehrlich und sehr offen und sehr kritisch. Und dann endet sein Buch mit folgendem Satz, den müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er sagt, für den Wissenschaftler, der sein Leben im Glauben an die Macht der Vernunft geführt hat, endet die Geschichte, also und damit meint er die Geschichte der Entdeckung, dass die Welt einen Anfang hat, endet die Geschichte wie ein böser Traum. Er, der Wissenschaftler, hat die Berge der Unwissenheit erklommen und erobert nun den höchsten Gipfel. Mit letzter Anstrengung zieht er sich am höchsten Felsvorsprung hinauf und wird von Theologen begrüßt, die bereits seit Jahrhunderten dort sitzen. Schöner kann man es nicht sagen. Und Jastrow meinte mit Theologen Leute, die die Bibel lesen und der Bibel glauben. Und in der Tat haben wir als Theologen beziehungsweise einfach als Christen, die die Bibel lesen und kennen, einen Riesenvorteil, wenn wir unsere Quelle nicht ideologisch bevormunden. Uns steht nämlich eine übernatürliche Information zur Verfügung. Das, was man Offenbarung nennt. Also vorausgesetzt, es gibt diesen Schöpfer, dann ist doch damit zu rechnen, dass er sich mitteilen will und kann. Und genau das ist der Anspruch des Schöpfungsberichts. Die Information des Schöpfers darüber, wie er sein Werk anlegt und dann sukzessive in einzelnen Schritten aufbaut. Zunächst der ganze Kosmos, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und ab Vers 2 konzentriert sich der Bericht dann auf die Situation hier auf der Erde. Ab Vers 2, weil das eben für uns geschrieben ist, für uns offenbart wurde, für uns Menschen. Und wir hatten gesehen, die Systematik, die in diesem Schöpfungsbericht von Anfang an deutlich wird. Die Erdgeschichte beginnt mit einem großen Wasseranteil. Das war in Vers 2 deutlich geworden. Noch immer gilt ja die Erde als blauer Planet. Und Gott hatte diesen Urzustand bezeichnet als Tohu Wabohu, hatten wir gesehen. Und das war überhaupt nichts Negatives, sondern Tohu heißt einfach noch ungestaltet und Bohu heißt noch leer, noch unbevölkert. Und dann wird eben in einem Rhythmus von 6 Tagen zunächst das noch Ungestaltete gestaltet und dann diese Leere gefüllt. Die ersten 3 Schöpfungstage sorgen für die Gestaltung der Welt, dann ist sie nicht mehr Tohu. Und die Tage 4 bis 6 sorgen für die Füllung dieser Lebensbereiche, dann ist die Welt nicht mehr Bohu. Und das entspricht einander, ganz wunderbar, hatten wir gesehen, Tag 1, Scheidung von Licht und Finsternis, Tag 4, die Lichtträger des Tages und der Nacht werden geschaffen, Sonne, Mond und Sterne. Tag 2, Scheidung von Wasser und Atmosphäre, Tag 5, Fische und Vogelwelt werden geschaffen, die dieses Wasser und die Atmosphäre nun füllen. Tag 3, Bereitung der fruchtbaren Erde. Tag 6, die Landtiere und der Mensch werden geschaffen, damit die gestaltete Welt nun auch gefüllt wird. Und wir hatten gesehen, dass wir wohl die stimmigste Deutung dieser Tagesbeschreibung dann bekommen, wenn wir akzeptieren, dass mit diesen Tagen wirkliche, reale 24-Stunden-Tage gemeint sind. Das ist die eindeutig naheliegendste Deutung dieser Verse. Und ich verweise nochmal auf den Artikel von Professor Hilbrands, einem Alttestamentler, den Sie zu dieser Frage des Tagesbegriffs auf meiner Homepage wolfgang-nestvogel.de finden. So, das war die Vorarbeit, die wir letztes Mal geleistet haben. Es ist alles bereitet gewissermaßen. Und heute nun wollen wir die beiden Grundstrukturen näher betrachten, die wir dem ersten Schöpfungstag und dem zweiten Schöpfungstag verdanken. Das Licht am ersten Schöpfungstag und der Himmel, wir sagen das Firmament, am zweiten. Für uns sind die beiden so selbstverständlich, dass wir in der Regel vergessen, dass ohne sie ein Leben hier auf der Erde gar nicht möglich wäre. Ohne Licht wäre ein Leben nicht möglich und ohne das Firmament wäre ein Leben auch nicht möglich. Und wir wollen uns nun genauer anschauen, was Gott uns darüber sagt. 2 Punkte haben wir heute Morgen, die ich diesmal vorab schon nenne. Erstens, Gottes Licht durchdringt alles. Und zweitens, Gottes Himmel kontrolliert alles. Erstens, also Gottes Licht durchdringt alles. Und Gott sprach, Vers 3, es werde Licht und es ward Licht. Sie wissen, zu dem Zeitpunkt, das ist ja erster Schöpfungstag noch, sind die späteren Lichtträger noch nicht erschaffen. Die übernehmen dann am vierten Tag die Regie für den Wechsel von Tag und Nacht und vieles andere mehr. Aber das Licht selbst ist schon da. Und auch der Wechsel von Tag und Nacht ist schon da. Vielleicht rotierte die Erde auch schon um ihre Achse, sodass jeweils eine Seite im Licht und die andere im Dunkeln lag. Wir wissen es nicht genau. Fragen Sie nun ein Schulkind, woher kommt das Licht? Dann wird das Schulkind Ihnen antworten, Sonne, Mond und Sterne. Das ist ja richtig. Aber Frage, wo haben Sonne, Mond und Sterne das Licht her? Auch die verwegenste Physik kann uns letztlich nicht erklären, wie es sich mit der Quelle des Lichtes verhält. Wo kommt das Licht her? Und Gott sagt, es ist sein souveränes Schöpferwort. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Wie es in der lateinischen Übersetzung heißt, fiat lux, es werde Licht. Et facta est lux und es ward Licht. Das Wort wirkt. Und hochspannend, auch in der weiteren Selbstoffenbarung Gottes, im weiteren Verlauf der biblischen Offenbarung, spielt das Licht immer eine besonders wichtige Rolle. Und zwar meistens dann, wenn Gott etwas sagen will über seine Einzigartigkeit, über seine völlige Absolutheit, über seine Unabhängigkeit, dann vergleicht er das öfter mit dem Licht. Nur zwei Stellen. Ein Beispiel ist Jesaja 45, die Verse 5 bis 7. Da sagt Gott, ich bin der Herr und sonst keiner mehr, kein Gott ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, wiederholt er nochmal in Vers 6 und dann kommt es. Der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis. Ich bin der Herr über Licht und Finsternis. Und schon daran könnt ihr sehen, meine totale Einzigartigkeit im gesamten Universum. Und ein zweites Beispiel ist Psalm 36. Psalm 36, Vers 10. Da betet der Psalmschreiber, geleitet vom Heiligen Geist, und er sagt zu Gott, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Alles Licht kommt von dir, kommt von deinem Licht, kommt aus deiner Quelle. Also das Licht hat eine besondere Bedeutung für die Selbstoffenbarung Gottes in seiner Absolutheit, in seiner Einzigartigkeit. Und deswegen kann man sagen, die Herrlichkeit des Lichts gehört zum Wesen des wahren Gottes. Und das geschöpfliche Licht, also das Licht, das uns diesen Sonntagvormittag erhält zum Beispiel, das steht in einem geheimnisvollen Zusammenhang mit diesem wahren Licht Gottes. Man könnte sagen, das geschöpfliche Licht ist ein Abglanz von Gottes ewigem Licht. Und darum darf es uns überhaupt nicht verwundern, dass schon das geschöpfliche Licht die Physiker vor unlösbare Rätsel stellt. Und die Dichter besonders inspiriert hat. Wir haben etliche Physiker hier sitzen, deswegen muss ich sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn ich nur ein paar exemplarische Aspekte zur Genialität des Lichtes hier benenne, dass es die wichtigste Quelle für Energie und Wärme auf dieser Erde ist, dass seine Wirkkraft etwa auch an den Phänomenen der Strahlung deutlich wird, wenn Sie daran denken, Mikrowellenstrahlung, Infrarot, ultraviolette Strahlung, Röntgenstrahlung, Gammastrahlung. Oder denken Sie an das Geheimnis der Lichtgeschwindigkeit. Wäre schön, wenn uns das mal jemand erklären könnte. Oder auch an den berühmten Welle-Korpuskel-Dualismus. Ja, dass das Licht gleichermaßen dargestellt werden kann als Wellenbewegung und Teilchen. Und wir wissen ja, klassische Wellen breiten sich im Raum aus. Ein klassisches Teilchen kann zu einem Zeitpunkt nur an einem bestimmten Ort sein und beide Eigenschaften scheinen sich gegenseitig auszuschließen und doch sind sie beide für das Licht gültig, je nachdem, aus welcher Perspektive man es betrachtet und befragt. So viele Geheimnisse um das Licht. Aber nicht nur Wissenschaftler ahnen etwas vom besonderen Geheimnis des Lichtes. In der Dichtung begegnen wir dem immer wieder. Diese Sehnsucht nach dem Licht, diese Sehnsucht nach dem neuen Morgen. Wir haben vorhin das klassische Erntedanklied von Matthias Claudius gesungen, wir pflügen und wir streuen. Der Mann hatte einen Urenkel, der auch gut dichten konnte. Und dieser Hermann Claudius hat ein Lied über den Morgen geschrieben. Jeden Morgen geht die Sonne auf, in der Wälder wundersamer Runde und die schöne, scheue Schöpferstunde, jeden Morgen nimmt sie ihren Lauf. Das heißt, Jede Morgenstunde, wo das Licht wieder aufgeht, sagt er, ist eine Schöpferstunde. Erinnert uns daran, dass alles Licht von dem einzig wahren und allmächtigen Gott kommt. Und die schöne, scheue Schöpferstunde, jeden Morgen nimmt sie ihren Lauf. Mit dem Licht hat der Schöpfer uns gewissermaßen ein Gleichnis gegeben. Ein Gleichnis, das uns sein Wesen erahnen lässt, das wie ein Spiegelbild Gottes ist. Jakobus schreibt das, Jakobus 1, Vers 17, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Gott ist der Vater des Lichts, sagt Jakobus, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Also Gott ist immer Licht. Und bei Gott gibt es keinen Schatten, ein schattenloses Licht. Er ist der Vater des Lichtes. Und deshalb weist uns das Licht auch auf einen ganz zentralen Aspekt von Gottes Wesen hin. Und das ist seine Herrlichkeit, Gottes Macht, Gottes Herrlichkeit, Gottes Ehre, Gottes Majestät. Das neutestamentliche Wort für Herrlichkeit, also im Griechischen, heißt Doxa. Und Doxa bedeutet einmal Ehre, Majestät, Herrlichkeit. Doxa bedeutet aber zugleich auch strahlender Glanz. Da ist die Ehre und die Herrlichkeit und das strahlende Licht in einem Wort ausgedrückt. Etwa wenn Sie an Lukas 2 denken, als die Klarheit des Herrn die Hirten aus dem Feld umstrahlte. Da war die Doxa Gottes da. Das strahlende Licht, das glänzende, blendende Spiegelbild der Herrlichkeit Gottes. Und Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, Vers 16 über Gott, Gott ist der König, 1. Timotheus 6, 16, Gott ist der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat. Und jetzt kommt's, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Da haben Sie es wieder, die Ehre, die ewige Macht, die Majestät und das Licht. Und Gott wohnt in einem Licht, dass kein sterblicher Mensch ertragen würde, wenn er es wirklich real sehen könnte. Kein sterblicher Mensch kann Gott sehen und das überleben. Und deswegen sagt die Bibel ja auch, wir werden ihn dann später einmal sehen, wie er ist, wenn wir in der Ewigkeit sehen, aber nicht vorher. Und überlegen Sie mal, das hatte Gott dem Mose schon gesagt, in 2. Mose 33, als Mose dieses Verlangen hatte, er wolle doch diesen Gott, der ihn beauftragt hat, mal sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, hat Mose gebeten, 2. Mose 33, Vers 18. Und was hat Gott geantwortet? Vers 20, 2. Mose 33, 20, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Kein Mensch wird überleben, dieses Licht direkt anzuschauen. Kein sterblicher Mensch. Und schauen Sie, von dieser Herrlichkeit Gottes ist das geschaffene Licht ein Abglanz. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass hier zum ersten Mal beim Licht dieses göttliche Gütesiegel über einem Schöpfungswerk ausgesprochen wird und Gott sah, dass das Licht gut war. Es war gut. Denn es ist das Spiegelbild des absolut guten Schöpfers. Und es will uns immer wieder zum Staunen bringen über seine Herrlichkeit. Und so einzigartig das Licht Gottes ist in seiner herrlichen Vollkommenheit, in seiner Doxa, in seinem strahlenden Glanz. Und jetzt kommt's, hat Gott doch Wege gefunden, dieses Licht zu uns zu transportieren. Einmal durch das geschöpfliche Licht, durch das Gleichnis, was uns darin gegeben wird, aber mehr noch, auch das geistliche Licht, das ewige Licht, will Gott uns hier schon gewissermaßen schmecken lassen, dadurch, dass er uns seine persönliche Nähe bringt. Er kommt ja zu uns, er bleibt ja nicht fern. Und davon redet immer wieder der Anfang des Johannesevangeliums, als das erste Kommen Jesu beschrieben wird. Hören Sie mal, wie da in Vers 5 gesagt wird über Jesus. Und das Licht scheint in der Finsternis. Das Licht war ja da in der Finsternis, auch wenn die Finsternis es abgelehnt hat, aber es war ja da. Und dann Johannes 1, Vers 9, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Also das heißt, das wahre Licht, das alle Menschen irgendwie berührt, das alle Menschen trifft mit seinen Strahlen, die in diese Welt kommen. Das war da. Also Gottes Licht, das ist diese Spannung, ist ungefiltert, für uns unnahbar, unerträglich, aber seine Strahlen suchen doch den Weg zu unseren Herzen. Und Jochen Klepper hat diese Spannung von Ferne und Nähe in einem einfühlsamen Lied beschrieben. Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann. Von seinem Angesichte trennt uns der Sünde Bann. Unsterblich und gewaltig ist unser Gott allein, will König tausendfaltig, Herr aller Herren sein. Und doch bleibt er nicht ferne, ist jedem von uns nah. Ob er gleich Mond und Sterne und Sonnen werden sah, mag er dich doch nicht missen in der Geschöpfe Schar, will stündlich von dir wissen und zählt dir Tag und Jahr. Was für eine Wahrheit. Der allmächtige Gott, dem der Kosmos zu Füßen liegt, er möchte dich nicht missen. Und dann geht das Gedicht so weiter, er macht die Völker bangen vor Welt und Endgericht und trägt nach dir Verlangen, lässt auch den Ärmsten nicht. Aus seinem Glanz und Lichte tritt er in deine Nacht und alles wird zunichte, was dir so bang gemacht. Wenn Gott aus seinem Glanz und Lichte in deine und in meine Nacht tritt, dann wird alles zunichte, was uns so erschrecken und uns furchtsam verkriechen lässt. Das heißt, wenn Gott mit seinem Licht kommt, dann wird es anders in deinem Herzen. Und Gott will diese Verbindung schaffen zwischen seinem Glanz und unserer Nacht. Das ist das Unvorstellbare. Dass Gott eben nicht nur für sich in seinem Licht allein bleiben will. Dass Gott sich nicht damit begnügt, in seiner trinitarischen Vollkommenheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu leben und sich seiner selbst zu erfreuen. Er hätte uns nicht gebraucht. Aber seine Liebe will dich mit aller Kraft in sein Licht ziehen. Und durch die Schöpfung, die uns umgibt, will Gott diese Sehnsucht in uns wecken. Diese Sehnsucht will er wecken in dir nach seinem Licht. Und darum erinnert Gott dich jeden Tag. Darum erinnert Gott dich jeden Tag wieder an das Wunder seines Lichtes. Und viele Morgenlieder sind einfach ein Echo dieses Staunens über das Licht. Jeden Morgen geht die Sonne auf. Oder denken wir an das berühmte Morgenlied von Klepper, er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, bringt mir den Tag hervor. Und dann heißt es ja, er spricht, also mit jedem Morgen, wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. Da schweigen Angst und Klage, nichts gilt mehr als sein Ruf. Das Wort der ewigen Treue, das Gott uns Menschen schwört, erfahre ich aufs Neue, so wie ein Jünger hört. Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf, mit jedem neuen Morgen. Und mit jedem neuen Morgen will er dich rufen. Und wirbt er um dein Vertrauen und um deine Hingabe. Und jedes Morgenlicht bestätigt täglich dieselbe Treue Gottes, die wir an diesem Erntedanktag besonders rühmen. Solange die Erde steht, soll eben nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Halte das fest. Gott hat seine geliebte Schöpfung keinen einzigen Tag ohne Licht gelassen. Am ersten Tag hat er es geschaffen. Und seitdem gilt, Gottes Licht durchdringt alles. Die gesamte Schöpfung. Und dann brach der zweite Tag an. Und Gott setzte jetzt sein nächstes Wunderwerk in die Welt. Und das wollen wir uns noch kurz anschauen mit den Versen 6 bis 8. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung oder eine Feste zwischen den Wassern, die da scheidet zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Also jetzt kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Gottes Himmel kontrolliert alles. Hier kommt alles auf das Wort Ausdehnung an oder Feste. Wölbung übersetzen es einige oder Firmament. Was ist nun gemeint? Im Hebräischen, wir müssen uns da an die Ursprache halten, steht hier Rakia. Rakia. Und deswegen werde ich in der Folge nur noch von Rakia sprechen, damit wir uns nicht auf eine der anderen Deutungen einfach festlegen. Ja? Und es war eine etwas unglückliche Übersetzung in der Vulgata, also in der lateinischen Übersetzung, die ja sonst sehr gut ist, dass sie das übersetzt haben mit Firmamentum, als wäre damit so ein festes Material gemeint, firm, fest. Und die Bibelkritiker sehen darin einen entscheidenden Beleg dafür, dass der Schöpfungsbericht von einem antiken und primitiven Weltbild geprägt ist. Das ist eines ihrer Hauptargumente, dass sie sagen, da siehst du es doch, Rakia, so die Vorstellung von einer festen Kuppel, feste Firmamentum, so ein Gewölbe oder eine Blechschale, die sich über die als Scheibe gedachte Erde legt. Und dann zeichnet man entsprechende Bildchen und druckt die in Religionsbüchern der dritten Grundschulklasse ab. Ja? So, das kommt von diesem Wort, aber von einer fragwürdigen Übersetzung dieses Wortes. Und deswegen müssen wir jetzt fragen, was ist hier wirklich gemeint? Das Verb übersetzt man am besten mit sich ausbreiten oder mit etwas ausbreiten. Die Frage ist, was wird ausgebreitet? Und im Alten Testament taucht das Substantiv, also das Hauptwort, 17 Mal auf. Und es gibt eine interessante Untersuchung dazu aus der bringe ich jetzt einige Beispiele. Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und der Rakia verkündigt seiner Hände Werk. Kennen wir alle diesen Vers? Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, meist übersetzen die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Das ist ein typischer Parallelismus. So dichten die Hebräer. Und die Entsprechungsbegriffe sind einmal Himmel und Rakia. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und der Rakia verkündigt seiner Hände Werk. Das ist austauschbar. David staunt über Gottes Schöpfermacht, die er am Himmel wahrnimmt. Und die Schönheit des geschaffenen Himmels bezeugt Gottes Macht und Gottes Herrlichkeit. Also Himmel gleich Rakia. Und dann das zweite Beispiel, Daniel 12, Vers 3. Und da haben wir auch eine interessante Parallele wieder. Da heißt es in Daniel 12, Vers 3, und die da lehren, also es wird über die gesagt, die das Volk Gottes in Wahrheit lehren, werden leuchten wörtlich wie der Rakia-Glanz. Und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewig. Wieder diese Parallele. Da ist der Glanz des Rakia-Firmaments. Und das wird parallelisiert mit den leuchtenden Sternen am Himmel. Also wieder steht der Rakia synonym für Himmel, für den atmosphärischen Himmel. Und jetzt kommen wir zu unseren Versen 6 bis 8 aus dem ersten Buch Mose. Wir erinnern uns, in diesem Frühzustand ist die Erde ja noch vom Wasser überzogen, blauer Planet. Die Trennung Wasser-Land wird ja erst am dritten Tag kommen. Und schauen Sie hin, nachdem Gott bei seinen strukturbildenden Maßnahmen, wenn man so will, am ersten Tag Licht und Finsternis geschieden hat, scheidet er jetzt am zweiten Tag zwischen den Wassern oberhalb der Rakia und unterhalb der Rakia. So steht das hier. Und schied das Wasser unter der Rakia von dem Wasser über der Rakia. Wir haben es gleich, denke ich, herausbekommen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie muss ich mir das Wasser oberhalb der Rakia vorstellen? Das wird hier nicht ausdrücklich gesagt. Man kann das über der Rakia zum Beispiel auch übersetzen mit neben der Rakia. Und dann wären die Wasser am Himmel gemeint, so könnte man das übersetzen. Ja, und das wären dann die Wolken. Denkbar. Aber entscheidend ist etwas ganz anderes. Entscheidend ist, dass wie im Psalm 19 und wie in Daniel 12, Rakia auch hier das Gleiche meint wie Shamayim, also den geschöpflichen Himmel, Sky, wie die Engländer sagen. Das ist sehr eindeutig. Und Vers 8 bestätigt das nochmal ausdrücklich, da heißt es dann Vers 8, und Gott nannte den Rakia Himmel. Also deutlicher geht's nicht. Das heißt, die sogenannte Feste ist der atmosphärische Himmel, der Raum zum Atmen. Und das wird jetzt weiter bestätigt, wenn Sie dann zum vierten Tag schon mal vorausspringen. Genesis 1, Vers 14, da heißt es dann, und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels. Und Vers 15 nochmal, Lichter an der Feste des Himmels. Und später heißt es dann in Vers 20, am fünften Tag, dass die Vögel fliegen unter der Feste des Himmels. Hier sind die beiden Wörter jetzt zusammengebunden, Rakia und Shamayim. Rakia ha-Shamayim, die Himmelsfeste, die Himmelsausdehnung. Man nennt das auch den Genitiv der Näherbestimmung. Also hier werden die sozusagen zusammengefasst mit diesem Genitiv der Näherbestimmung. Himmelsfeste, Himmelsausdehnung. Klar, wissen wir von Vers 8. Und dort, an dieser Ausdehnung, an dieser Himmelsfeste, platziert Gott die Himmelskörper am vierten Tag, die dann auf der Erde scheinen sollen. Und dort am Himmel ist auch der Bereich, in dem man die Vögel fliegen sieht. Das hat übrigens auch Jesus gesagt. Wir haben das eben gehört in der Lesung aus Matthäus 6, wo Jesus sagt, seht die Vögel am Himmel an. oder die Vögel unter dem Himmel. Da beschreibt er, wie die Vögel, so wie wir sie sehen, am Himmel fliegen. Wer lässt die Vögel fliegen? Unser großer Gott. Ja? So, und deshalb, und das müssen wir uns klar machen, sagen wir noch im 21. Jahrhundert, an einem romantischen Sommerabend, siehst du, wie herrlich der Mond dort am Himmel steht. Und meiner Frau würde nie einfallen zu sagen, was ist das für eine unwissenschaftliche Ausdrucksweise. Ja? Und wir singen, weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Genau die gleiche Sprache. Und es ist doch erstaunlich, welche Schwärme von Zugvögeln den Himmel bevölkern. Und damit meinen wir nicht, dass die in der Ewigkeit bei Gott sind. Verstehen Sie, das hat überhaupt nichts mit einem primitiven Weltbild zu tun. Sondern mit diesen Formulierungen beschreiben wir einen realen Sachverhalt. Mit umgangssprachlichen Mitteln. Und genauso ist das hier. Es wird ein realer Sachverhalt beschrieben. Und überlegen Sie mal, sogar unsere Businesskalender notieren ja in der Regel SA und SU. Und dann kommt eine Zeit. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Mondaufgang, Monduntergang. Und jeder weiß, was gemeint ist. Und keiner würde auf die Idee gekommen, veraltetes Weltbild. Und damit haben wir ein klares Ergebnis. Ein klares Ergebnis, was hier Rakia bedeutet. Rakia, das ist der atmosphärische Himmel. Der unsere Luft zum Atmen garantiert und von dem etwa in Psalm 8 dann in dichterischer Sprache gesagt wird, wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Und übrigens mal in Klammern, wie sehr die Bibel den Weltbildern ihrer Zeit überlegen ist, das zeigt uns zum Beispiel auch diese überraschende Formulierung bei Hiob 26, Vers 7. Hiob gehört ja auch zu den allerfrühesten Büchern des Alten Testaments und Hiob schreibt in Hiob 26, Vers 7, er, Gott, hängt die Erde über das Nichts. Er hängt die Erde über das Nichts. Der Tragweite dieses Satzes war sich Hiob bestimmt selbst nicht bewusst. Und halten Sie das bitte fest, auch unsere Verse sagen nichts, gar nichts, über das Aussehen des Rakia oder über das Material des Rakia, sondern sie beschreiben einzig und allein seine Funktion, nämlich die Wasser zu teilen, oberhalb und unterhalb. Und jetzt haben Physiker und Meteorologen und Ingenieure viel darüber spekuliert, was mit den Wassern oberhalb gemeint sein könnte. Also etwa Wolken, die dann Regen produzieren. Einige stellen sich vor, wie während dieser frühen Zeit Wasser in Form einer Nebelschicht oder Wasserdampf aufgestiegen ist. Der Geologe Henry Morris hat dann eine, ich will die kurz nennen, weil die einfach so weit verbreitet ist, eine vielbeachtete Hypothese entwickelt. Nämlich, dass auf diese Weise, also durch Wasserdampf oder eine Ansammlung von Wassermolekülen in der Atmosphäre, eine Treibhausatmosphäre quasi entstanden sei. Und diese Wasserhülle, also Wasser oberhalb des Rakia, habe dann wie eine Schutzschicht vor Strahlenbelastung gewirkt. Und möglicherweise, so Morris, könne man damit auch erklären, warum die Menschen bis zur Sintflut so hohe Alterswerte erreicht hätten. Einfach, weil sie durch diese Hülle besser gegen die schädliche Strahlung geschützt gewesen sei. Und bei der Sintflut, so diese Hypothese, habe diese Wasserhülle dann die globale Überschwemmungskatastrophe ausgelöst. Das ist, wie gesagt, eine Hypothese. Bei den Wassern über der Rakia kann es sich ebenso um Wasserdampf handeln, der die Erde ab dem zweiten Tag umgab und bis heute zu unseren klimatischen Rahmenbedingungen gehört. Das ist interessant, aber es ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist unser Befund, Rakia meint den geschaffenen Himmel, Sky, nicht Heaven, unsere Atmosphäre. Und Sie müssen wissen, das ist das totale Kontrastprogramm etwa zu den babylonischen Mythen. Wie entstanden Himmel und Erde? Da heißt es im babylonischen Mythos, der Gott Marduk besiegte die Göttin des Meeres namens Tiamat. Und nachdem er sie besiegt hatte, zerschlug er den Körper von Tiamat in zwei Hälften. Und die eine Hälfte wurde zur Erde und die andere zum Himmel. Das ist Mythologie. Und jetzt vergleichen Sie damit den Text des Alten Testaments. Noch eine Beobachtung, vielleicht haben Sie sich gewundert, warum Vers 7 den vorausgehenden Vers nochmal wiederholt. Das ist auch sehr auffällig. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von den Wassern über der Feste. Quasi nochmal bestätigt und dann noch hinterhergefügt und es geschah so. Die Botschaft. Leute, das ist Gottes Handarbeit. Gott lässt sich die Erde keine Sekunde aus den Händen nehmen. Er sagt das, Vers 6, und er macht das, Vers 7. Er macht das bestimmt. Und es geschah so, jawohl. ganz wichtig, der persönliche Gott allein regiert die Kräfte des Himmels und die Kräfte der Natur. Der persönliche Gott allein. Und das meine ich mit meiner zweiten These, Gottes Himmel kontrolliert alles. Gottes Licht durchleuchtet alles und Gottes Himmel kontrolliert alles. Das heißt, auch die atmosphärischen Bereiche der geschaffenen Welt sind kein Tummelplatz, wo geheimnisvolle Kräfte ihr Unwesen treiben können. Lassen Sie sich das niemals einreden, die Natur sei irgendeiner Eigendynamik überlassen oder von spirituellen Kräften durchsetzt. Diese Verse 6 und 7 sind ein Stoppschild gegen alle esoterischen Spinnereien, die die Natur spirituell aufladen wollen. Der Schöpfungsbericht ist ausdrücklich antimythisch. Gottes Himmel kontrolliert alles. Und das heißt, alle Menschen leben unter den Rahmenbedingungen, die er letztlich unter Kontrolle hat, trotz der Folgeschäden des Sündenfalls, der dann in Kapitel 3 dazwischen kommt. Aber die Erde, wenn ich so sagen darf, hat ein Dach über dem Kopf. Und dafür sorgt Gott. Und es funktioniert. Und dafür schulden wir ihm unseren Erntedank. Warum? Weil sein Himmel den Regen gab. 5. Mose 28, 12. Der Herr wird dir den Himmel, seinen guten Schatz auftun, um deinem Land Regen zu geben, zu seiner Zeit. Um alle Werke deiner Hände zu segnen. Gottes Himmel kontrolliert alles. Im Guten wie im Schlechten. Und 1. Könige 18. Es ist Gott, der die Schleusen des Himmels verschließt. Auch wenn 950 Götzenpropheten ihre Götter beschweren, Gott verschließt den Himmel. Und es ist Gott, der dann den Regen schickt, weil ein Elia sich allein auf ihn verlässt. Gottes Himmel kontrolliert alles. Und darum sind Gottes Leute, und das müssen Sie mitnehmen, Gottes Leute sind auch unter den Bedingungen dieser geschöpflichen Welt niemals hilflos. Das können Sie mitnehmen. Gottes Leute sind auch unter den Bedingungen dieser geschöpflichen Welt niemals hilflos. Als gutmeinende Ratgeber Luther zur Vorsicht mahnten, damals 1521, als er so mutig auf dem Reichstag zu Worms auftrat und ihm dann vorhielten und sagten, tja, wenn der Papst dich in den Bann tut und auch der Kaiser dich noch fallen lässt und für vogelfrei erklärt, wo, Martinus, willst du dann überhaupt noch bleiben? Und Luther soll geantwortet haben, unterm Himmel. Unterm Himmel, sagt er. Das heißt, es ist immer noch Gottes Himmel, unter dem ich lebe. Mag der Kaiser wollen, was er will, und der Papst tun, was er tut. Unterm Himmel, da habe ich noch Platz. Es ist Gottes Himmel und der kontrolliert alles. Alles. Und es ist Gottes Licht, das uns morgen wieder den neuen Morgen schenkt. Und in seinem alles durchleuchtenden Glanz verliert das Grauen seinen schlimmsten Schrecken. Aus seinem Glanz und Lichte tritt er in deine Nacht und alles wird zunichte, was dir so bang gemacht. Wir kommen zum Schluss. Die ersten beiden Schöpfungstage haben wir nun im Eilverfahren nacherlebt. Und am Schluss kommen wir zu der Entdeckung, dass beide großen Schöpfungswerke, Licht vom Tag 1 und Himmel, eben im Sinne der Atmosphäre vom Tag 2, dass beide zugleich den Hinweis auf eine noch größere Wirklichkeit enthalten, auf die sie verweisen. Der äußere Himmel des Rakia, der äußere Himmel des Rakia, unter dem alle Menschen leben dürfen, soll diese Menschen zugleich erinnern, du, es gibt einen noch viel schöneren Himmel. Es gibt einen Himmel, der niemals vergehen wird. Dieser geschöpfliche Himmel wird vergehen, aber der andere wird nicht vergehen. Und auch in diesem ewigen Himmel will dein Schöpfer dich dabei haben. Und deshalb ruft er dich. Er ruft dich, komm, komm nach Hause, damit du dabei sein wirst in diesem Himmel. Und das äußere Licht, das allen Menschen erscheint, dieses äußere Licht, dessen Herkunft kein Physiker erklären kann, dieses äußere Licht ist eine Erinnerung deines Schöpfers. Eine Erinnerung deines Schöpfers, die dich blenden soll in deiner Arroganz und die dich trösten will in deiner finsteren Verzweiflung. Was haben wir nicht alles schon versucht, um ein bisschen mehr Licht in unser Leben zu bekommen? Und was waren die Menschen stolz, als Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts plötzlich das elektrische Licht in die Städte und in die Dörfer einzog? Was waren sie stolz? Wir machen Licht. Und viele dachten, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt machen wir Licht und jetzt werden wir alles schaffen. So erzählt es Walter Lüthi in einer Kindheitserinnerung, mit der ich schließe. Der 9. Januar des Jahres 1905 war für unseren Bauern und Fabrikort am Jurafuß ein Markstein. Ein Übergang von einer alten Zeit zu einer Zeit, die jeder als neue Zeit empfand. Und die entscheidende Rolle spielte das elektrische Licht. Es sollte an diesem Abend, 9. Januar 1905, zum ersten Mal die Dorfbeleuchtung in Funktion gesetzt werden. Wir Kinder freuten uns auf das Ereignis, wie kurz zuvor auf dem Weihnachtsbaum. Nun werden wir beim nächtlichen Gang durch die finsteren Winkel des Dorfes nie mehr Angst haben müssen. In der Schule übte man Lieder. Man sprach mit einem leisen Wonneschauer davon, dass in Zukunft der Wegknecht, das ist so eine Art Ordnungsamt, dass der Wegknecht mit einer einzigen Schalterbewegung das ganze Dorf in einem Augenblick würde illuminieren können. Die Alten sagten, wenn das doch der verstorbene Vater hätte miterleben dürfen. Der Ingenieur, der in der ganzen Gegend die Einrichtung der Straßenbeleuchtung überwachte, wurde als Lichtbringer gefeiert. An jenem für eine Dorfschaft, für eine ganze Generation denkwürdigen Abend hörte ich, kleiner Junge, zum ersten Mal die großen Worte, es werde Licht und es ward Licht. Und als dann nach Einbruch der Dunkelheit der Augenblick gekommen war, stand alt und jung vor den Häusern und wartete auf das Wunder der Lichtwerdung. Und auch dieses Licht war ohne Zweifel gut. Aber in einem Dorf, in einem Haus des Dorfes, ging an jenem 9. Januarabend das Licht aus. Und die Leute sagten für immer. In einer Familie starb an diesem Abend plötzlich der Vater. Die nächsten Nachbarn standen im Sterbezimmer, hilflos mit gedämpften Stimmen. 6 vaterlosen Kindern erlosch jeder Glanz der elektrischen Dorfbeleuchtung. Über einer Witwe schlug die Finsternis zusammen. Die Nacht, der kein geschaffenes Licht gewachsen ist. Geblieben war nichts. Und darum hat der Schöpfer von Anfang an alles getan, um uns mit der Schöpfung auf sich selbst zu verweisen, auf ihn persönlich. Gott machte den äußeren Himmel und er sagte, auf euch wartet aber ein ewiger Himmel. Und Gott schuf das äußere Licht und er sagte zugleich, ihr braucht aber das ewige Licht. Und dann schickte er seinen Sohn und der war das Licht, den keine Meere fassen und keiner Berge grad, hat selbst sein Reich verlassen, ist dir als Mensch genaht. Und die Frage ist, was du nun antwortest. Die Frage ist, ob du nicht diesem Herrn vertrauen willst. Ob du dich nicht vor ihm beugen willst, der strahlender ist als jedes Licht. Ob du das nicht endlich für dich persönlich annehmen willst, was er getan hat, als er dann kam und als das Licht in der Dunkelheit des Karfreitags starb, um stellvertretend für dich die Strafe zu ertragen, die du und ich verdient gehabt hätten und sein Leben für dich hinzugeben. Ja, er ist das Licht und es würde alles ändern. Es würde alles ändern, wenn du ihn in dein Leben bitten würdest. Wenn du dich vor ihm beugen würdest und sagen würde, mach mein Leben hell. Vergib die Finsternis meiner Schuld. Vergib die Finsternis all meiner üblen Gedanken, Worte und Taten und fülle du mein Leben mit deinem Licht. Denn dann wäre das von Stund an auch für dich wahr, dass du in seinem Licht leben würdest. Und dann würde es auch von dir heißen, nun darfst du in ihm leben und bist nie mehr allein. Darfst in ihm atmen, weben und immer bei ihm sein, den keiner je gesehen, auf Erden sehen kann, will dir zur Seite gehen und führt dich Himmel an. Das will er dir schenken. Herr Jesus Christus, danke, dass du das wahre Licht bist. Und dass du zu uns redest, dass wir unter einem offenen Himmel leben dürfen. Dass du uns dein Wort gegeben hast. Dass du diese Welt geschaffen hast in ihrer ganzen Herrlichkeit und großartigen Funktionalität. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir, dass du es Licht werden ließest. Und dass du uns auf dieser Erde leben lässt und versorgst. Aber wir danken dir noch mehr dafür, Herr, dass die Vergänglichkeit dieser Erde nicht unsere letzte Bestimmung ist, sondern dass du uns rufst. Und dass dein Licht wirklich hineinkommen will in unser finsteres Herz. Dir wollen wir alle Ehre geben. Und über allen Wundern der Schöpfung das größte Wunder anbeten. Dass du selber bist, du lieber, guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.